In der letzten Folge befassten wir uns mit dem Thema Selbstoptimierung und sprachen darüber, wie die ständige Eingebundenheit in virtuelle Welten und ständig erreichbare Objekte zu einer Entfremdung von uns selbst und unserem Umfeld führen kann. Wir sprachen auch darüber, dass das konstante Vergleichen mit vermeintlichen Idealbildern sowie gesellschaftlicher Erwartungen dazu führen können, dass wir uns, so wie wir sind, ungenügend fühlen. Und zum Beispiel mit Anpassung und Selbstkontrolle reagieren. Dass wir versuchen, eine innerlich entstehende narzisstische Wunde oder Leere durch konstante Leistung zu füllen. Nachdem wir über Studien und klinische Erfahrungen sowie psychodynamische Theorien sprachen, wollen wir heute die Frage vertiefen, wie sich das Thema im kollektiven Unterbewussten unserer Gesellschaft ausdrückt. Hier schließen wir nahtlos an die Überlegung aus der letzten Folge an, wenn wir uns diesmal im Raum unserer Erzählungen, Mythen und Sagen umschauen. Hier finden wir eine alte Geschichte, die allerdings durchaus zeitgenössische Interpretationen erlebt hat. Heute geht es um den Teufelsgeiger. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur 31. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hoch erfreut, euch dabei zu haben. Heute zum Thema der Teufelsgeiger. Für die Psychoanalyse ist es ja üblich, nach dem Unterbewussten in all seinen Ausdrucksformen zu suchen. So auch in Filmen, Mythen oder Romanen. In diesem Sinne schauen wir uns heute einen Film aus dem Jahre 2013 an, welcher unter dem Titel Der Teufelsgeiger das Leben vom 1782 in Italien geborenen Violinisten Niccolò Paganini am Höhepunkt von dessen musikalischer Karriere thematisiert. Wir werden erleben, dass die hier erzählte Geschichte viel von den Gedanken der letzten Folge aufgreift, was vielleicht auch daran liegen mag, dass der Film, wie gesagt, 2013 erschien und somit zeitlich mit dem verstärkten Aufkommen von Selbstoptimierungsbewegungen und Social Media zusammenfiel. So zum Beispiel nur 3 Jahre nachdem Instagram erschien und 5 Jahre nachdem der Begriff des Influencers seine heutige Bedeutung bekam. Wir würden uns also nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn wir vermuten würden, dass die Themen dieser Zeit hier einen Einfluss haben. Inwieweit es sich bei dem Folgenden um bewusste Gedanken des Regisseurs handelt, kann ich leider nicht sagen. Deshalb ist das Folgende gänzlich meine Interpretation. Aber eins nach dem anderen. Zunächst mal zum Hintergrund. Wer war Paganini und worum geht es in dem Film? Den italienischen Violinisten Niccolò Paganini gab es wirklich. Er lebte von 1782 bis 1840 und kam durch sein musikalisches Können sowie die Gerüchte, die sich um ihn rankten, zur weltweiten Berühmtheit. Er war ein dermaßen begnadeter Violinist und Komponist, dass ihm nachgesagt wurde, er habe sein Können durch einen Pakt mit dem Teufel erhalten. Hierdurch kam besagter Spitzname zustande. Durch unterschiedliche körperliche Erkrankungen und Leiden soll er zudem von hagerer, blasser und krummer Gestalt gewesen sein, was das dämonische Image wohl noch verstärkte. Er selbst habe wohl die Gerüchte durchaus für seine Karriere genutzt, um sich interessant zu halten, auch wenn ihm dies durch häufiges Misstrauen auch geschadet habe. So sei ihm unter anderem wegen seines Rufes ein kirchliches Begräbnis verweigert worden. Ein Punkt, den der Film ebenfalls aufgreift. Und dieser beginnt damit, dass wir etwas über Paganinis Kindheit erfahren. Paganini wuchs bei einem strengen Vater auf, welcher ihn mit viel Druck zum Violinisten machen wollte und nach dessen Anerkennung er noch immer sucht. Mehr erfahren wir im Film nicht. Danach sehen wir Paganini als Erwachsenen. Der zwielichtig erscheinende Manager Urbani erkennt sein Talent, als Paganini nur mäßigen Erfolg und Beachtung hat. mit den Worten, jetzt diene ich ihnen. Und wenn wir uns im Jenseits wiedersehen, werden sie mir dienen. Besiegeln sie einen Vertrag. Urbani verspricht Paganini die ihm gebührende Aufmerksamkeit. Und mit Urbanis Hilfe, der die Gerüchte um Paganini sowie dessen schnelllebigen Lebensstil fördert, gelangt der Violinist schnell an den Höhepunkt seiner Karriere. Dabei kommt er nicht zur Ruhe und lebt nicht nur sich selbst gegenüber rücksichtslos. Er kümmert sich nicht um die Folgen seines Verhaltens, sei es seine eigene Gesundheit oder dass er seine Gewinne schnell wieder verspielt. Er wirkt wie ein Kind, wenn er sich in Glücksspiel, Sex und Drogenkonsum zurückzieht. Gleichsam zeigt er sich hochgradig verantwortungslos. Wie Urbani es beschreibt, er ist ein Genie und sieht sich nicht den gleichen Verpflichtungen und Regeln unterworfen wie die anderen, ordinären Menschen. Durch seine unumsichtige und unreife Art ist Paganini trotz hoher Einnahmen immer wieder pleite, wodurch er in immer größere Abhängigkeit von Urbani gerät, der stets größere Konzerte für ihn bucht. Am deutlichsten zeigt sich seine Unreife allerdings im Verhältnis zu seinem Sohn, über den wir leider nicht mehr erfahren, auch nicht über dessen Mutter oder die Beziehung, die Paganini zu ihr hat. Es wirkt fast unpassend, dass Paganini, der selbst kaum erwachsen zu sein scheint, Vater sein soll. Auffällig ist auch, dass die Mutter des Sohns nie erscheint, so wie Paganinis eigene Mutter im Film auch nicht erscheint. Paganini verspricht seinem Sohn, ihn nie alleine zu lassen, wird dann aber von Urbani unter Drogen gesetzt und nach London entführt. Im Verlauf der Geschichte lernt Paganini dort die Sängerin Charlotte kennen, in die er sich verliebt. Über die Musik finden sie und Paganini zueinander. Erstmalig im Film scheint er hier eine echte Verbindung zu jemandem zu haben, abgesehen vielleicht von seinem Sohn. Urbani jedoch sieht sie als Bedrohung für die Karriere von Paganini und damit auch für sich. So schmiedet er einen Plan und schickt dem betrunkenen Paganini eine Prostituierte, welche dieser mit Charlotte verwechselt und mit ihr schläft. Gleichzeitig lockt er Charlotte zu Paganini, wo diese Zeugin davon wird. Somit endet die Beziehung. Aus Wut feuert Paganini Urbani, arrangiert sich aber bald wieder mit ihm. Bei dieser Gelegenheit sagt Urbani, ich bin nicht der Teufel, ich diene ihm und ihr seid mein Meister. Spätere Versuche, Charlotte brieflich zurückzugewinnen, scheitern. Später erfährt Paganini, dass Charlotte inzwischen verheiratet und schwanger ist. Paganini ist inzwischen an einem Casino beteiligt, welches aber schnell in den finanziellen Ruin gerät. Nach all diesen Erlebnissen befindet sich Paganini in der Krise, in welcher er aber die Kraft findet, sich letztlich doch von Urbani zu trennen und zurück nach Italien zu ziehen. Aber, wie von Urbani vorhergesagt, kann er ohne ihn nicht leben. Seine Krankheiten verschlimmern sich und er verstirbt bald darauf. Da er den Gedanken, sterben zu müssen, von sich wies, verweigert er die katholischen Sterbesakramente und schickt den Priester fort, weshalb ihm ein kirchliches Begräbnis verweigert wurde. Soweit die Zusammenfassung der Geschichte im Film. Am spannendsten an dieser Geschichte ist für mich die Rolle des Urbani. Er verkörpert das Teuflische, welches Paganini verführt und ihn vermeintlich in den Untergang treibt. Ihm wird das Böse zugeschoben. Auffällig ist hier, dass er sagt, dass er dem Teufel diene und danach, dass Paganini sein Meister sei. Das klingt, als seien Paganini und der Teufel dieselbe Person. Und das sind sie auch. Was der Film hier Spannendes tut, ist, den inneren Anteil Paganinis, der dessen Sucht nach Ruhm und Leistung verkörpert, als äußere Person darzustellen. Und das hat nicht nur stilistische Gründe, sondern drückt auch aus, was in Paganini passiert. Er selbst scheint diesen Anteil von sich zu verleugnen, eben nach außen zu projizieren. Es ist ein Persönlichkeitsanteil, der nicht integriert ist. Aber so wie ein im Unterbewussten gehaltener innerer Anteil im Verborgenen wirkt, So tut Urbani dies auch. Er weicht Paganini nicht von der Seite und beide brauchen einander, um zu überleben. Gleichzeitig erfahren wir zunehmend mehr über die Beziehung, die Paganini zu diesem Anteil hat. Je mehr er ihn sieht, also je bewusster dieser Anteil wird, desto mehr erkennt er dessen zerstörerisches Potenzial und er versucht, sich zu trennen. Dabei sieht Paganini ihn als Feind. Er scheint eine Art falsches Selbst entwickelt zu haben, das gut darin ist, die äußeren Erwartungen zu erkennen und sich danach zu richten, sowie sein Umfeld durch Leistung und Verführung zu binden. Hier punktet er mit seinem Talent, aus welchem er erfolgreich eine Methode zum Beziehungsaufbau macht. All dies wird durch Urbani symbolisiert. Hierdurch wird deutlich, dass es sich bei ihm somit eigentlich um einen Beschützer handelt, der vor größerer, erneuter, vielleicht traumatischer Verletzung schützt. Sein wahres Selbst scheint Paganini dabei nicht zeigen zu können, da es ihm nicht gelingt, sich ohne seine Fassade zu zeigen. Dies zeigt sich eindrucksvoll in der Beziehung zu Charlotte, welche seinen Wunsch nach Bindung und somit die Seite von ihm symbolisiert, die er abwehrt. Sie steht ebenso für die Wahrheit und den Realitätsbezug von Paganini, mit welchem er sich nicht verbinden kann, da sie nicht durch Schmuck zu verführen oder durch sein Verhalten zu beeindrucken ist. Tatsächlich benennt sie Paganinis unreifes und undankbares Verhalten und kritisiert ihn dafür, worauf er allerdings nur mit trotzigem Rückzug reagiert. Sie würdigt ihn aber nicht einfach ab, sondern kritisiert ihn durchaus angebracht. Gleichsam erkennt sie aber auch sein Talent an. Sie ist es auch, die ihm die wichtige Frage stellt: Wer bist du wirklich? Woraufhin er antwortet, dass alles, was er fühlt, in seine Musik fließt. Die Musik ist das Echte. In der Musik drückt sich der Konflikt zwischen dem Wahren und dem Falschen selbst aus. Charlotte, meist in Weiß, repräsentiert das Streben nach einer reifen und ganzheitlichen Selbstwahrnehmung, mit allem, was dazugehört. Urbani, in Schwarz gekleidet, steht für den inneren Beschützer, der gelernt hat, durch ein falsches Selbst frühe narzisstische Wunden nicht spüren zu müssen. Beide inneren Anteile ringen um die Vorherrschaft. Sie sind im Konflikt miteinander. Keiner von beiden ist wirklich integriert. So kann er sich letztlich nicht auf Charlotte einlassen. Sein innerer Beschützer muss aktiv werden und verhindern, dass er mit ihr in Beziehung kommt. Und das, obwohl sie und Paganini sogar durch die Musik verbunden sind. Ihr Gesang und sein Spiel ergänzen sich und symbolisieren, dass sie ebenso einen inneren Anteil von Paganini darstellt. Paganini macht die Musik. Sie fasst sie in Worte, womit wieder deutlich wird, dass sie die Reife verkörpert. Etwas, worauf wir gleich nochmal zurückkommen werden. Die Verbindung macht Paganini aber Angst. Wahrscheinlich, weil sie ihn mit Gefühlen von Abhängigkeit und seinem brüchigen inneren Konstrukt in Kontakt bringen würde. Gleichsam müsste er riskieren, seine Abwehr herunterzufahren. Doch hieran scheitert er. Im Film drückt sich dies auch dadurch aus, dass Urbani nichts von Charlotte hält. Und wo wir gerade über das Scheitern sprechen, eindrücklich zeigt sich Paganinis Scheitern jedes Mal, wenn er einen der beiden Anteile von sich weist. Hierin zeigt sich, dass es ihm nicht gelingen kann, zu einem stabilen Erwachsenen zu werden, wenn er diese Anteile nicht integriert. Letztlich repräsentiert Charlotte auch die Entwicklung. Im Verlauf der Geschichte reift sie von der zurückhaltenden Tochter, die sich als Dienstmädchen ausgeben soll, zur berühmten Sängerin, die die Welt bereist. Dabei hält sie aber die Verbindung zu ihrer Familie, vor allem zu ihrem Vater, der sie begleitet. Und wie wir gehört haben, gelingt es ihr später auch, sich auf eine Beziehung einzulassen und Mutter zu werden. Sie wird erwachsen. Ihr gelingt die Entwicklung, die Paganini nicht gelingt. Überhaupt scheint sie die Einzige zu sein, die sich im Laufe der Geschichte weiterentwickelt. Und auch das ist typisch. Der innere Beschützer, der durch Urbani dargestellt wird, entwickelt sich nicht. Er bleibt auf dem gleichen infantilen Level wie zu Beginn. Er kommt immer mit den gleichen Strategien, sagt immer die gleichen Dinge. Er ist nicht weiterentwickelt. Wie gesagt, nicht integriert. Etwas, was gerade für durch Trauma gefärbte innere Anteile sehr typisch ist. Noch dramatischer zeigen sich Paganinis Beziehungsunfähigkeit und Unreife, aber auch sein durchaus vorhandener Wunsch nach Bindung in dem Verhältnis zu seinem Sohn. Er beschützt ihn einerseits väterlich vor einem wohl gewalttätigen Lehrer, was wie ein Wiedergutmachungsversuch wirkt. Zuvor verspricht er nämlich, bei ihm zu bleiben, geht aber dennoch nach London, wieder kontrolliert durch Urbani, wodurch sein Sohn überhaupt erst zu besagtem Lehrer kommt. Dass Urbani ihn in solchen Situationen immer wieder unter Drogen setzt, das Ganze passiert so circa 2 bis 3 Mal im Film, lässt sich als Ausdruck eines inneren Konfliktes zwischen seinem Wunsch nach Verbindung und seinem zwanghaften Geltungsbedürfnis sehen. Der Konflikt löst sich, indem er sich betäuben lässt und die Verantwortung von sich weist. Hier wird klar deutlich, welche Funktion Urbani spielt, beziehungsweise welche Funktion dieser innere Anteil im Unterbewussten zugewiesen bekommt. Urbani verkörpert aber noch mehr, nämlich die Ansprüche des Publikums, der Musikindustrie und womöglich Paganinis Eltern oder zumindest die des Vaters. Als innerer Beschützer hat er diese äußeren Ansprüche verinnerlicht und drängt auf deren Einhaltung. Der Grund hierfür ist wahrscheinlich, dass er durch seine Leistung und Anstrengung den Vater irgendwie an sich binden konnte, auch wenn er nie genug von ihm bekommen hat. Auch hierauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. So wird die Musik bzw. das Spielen und das Gefallen zu einer Bindungsstrategie. Paganinis charakterliche Unreife sowie seine innere Abgetrenntheit zeigen sich aber noch in anderen Aspekten. Nicht nur sein Unterbewusstsein ist abgetrennt von ihm, sondern auch sein Körper, um den er sich nicht kümmert, die Kirche, was wir als Verbindung zu Spiritualität oder vielleicht sogar zu einer Vaterfigur verstehen können. Und wie schon gesagt, gelingt es ihm auch nicht, sich mit seinen Mitmenschen zu verbinden. Er verbleibt als eine Art Peter Pan, der sich als ewig jung sieht. An eigene Grenzen, zum Beispiel körperlich, finanziell oder am Ende sogar den eigenen Tod, verleugnet. Er verhält sich undankbar gegenüber seinen Mitmenschen und weigert sich zum Beispiel, normale Preise für seine Konzerte zu verlangen. Er ist zudem sehr leicht narzisstisch kränkbar. So kann er es zum Beispiel nicht ertragen, für das britische Königshaus umsonst vorspielen zu sollen. Und wo wir gerade beim Spielen sind, wie ein Kind spielt er bis zum Schluss. Was sich am Ende auch darin ausdrückt, dass er nach all seinen Erlebnissen ein Casino eröffnet, also quasi weiterspielt. Das Casino soll ein Versuch sein, Stabilität zu finden. Wieder sieht er aber durch Urbani manipuliert nicht die realen Bedingungen und sein Vorhaben scheitert. Die Verleugnung der Realität und seiner Grenzen, die Vermeidung echter Beziehung und das suchthafte Festhalten an der narzisstischen Fassade, die eigentlich eine Unterwerfung an äußere Ansprüche darstellt, sowie das Entwickeln von anderen Süchten, in dem Fall Medikamente und Alkohol, und die Rückzüge in regressive Welten mit stets erreichbaren Objekten. All das sind Mechanismen, die wir aus der letzten Folge bereits kennen und die charakteristisch für die Dynamik der Selbstoptimierung sind. Dies drückt sich in dem vorhin genannten Zitat aus: Er ist ein Genie und sieht sich nicht den gleichen Verpflichtungen und Regeln unterworfen wie die anderen ordinären Menschen. Gerade junge Menschen oder solche, die aus welchen Gründen auch immer eine fragile oder noch in der Entwicklung befindliche Persönlichkeitsstruktur aufweisen, neigen dazu, den Mechanismen der Selbstoptimierung anheimzufallen und dadurch zum Beispiel Süchte sowie ein falsches Selbst zu entwickeln. Und genau das wird durch Paganini dargestellt. Und woher soll er diese Reife auch haben? Auffällig ist doch, dass Paganinis Mutter im Film überhaupt nicht vorkommt und wir vom Vater nur erfahren, dass dieser streng und gewalttätig war. Der Vater schlägt seinen Sohn, trotz dessen Anstrengung. Im Gespräch mit Charlotte wird deutlich, dass er bis heute versucht, seinem Vater etwas zu beweisen. Doch wo ist das Mütterliche? Wo ist der emotionale Halt? All dies scheint gänzlich zu fehlen. Es fehlt eine liebevolle und beruhigende, emotionale Gestalt im Leben von Paganini. So scheint seine Unreife auch darin begründet, dass ihm diese elterliche Versorgung fehlte, die es aber für die Ausbildung einer reifen Identität braucht. Alles, was wir erfahren, sind die Ansprüche des Vaters, nach dessen Anerkennung er sich vergebens sehnt. Diese endlose Suche nach Liebe und die Vermeidung der schmerzlichen Realität wird durch die Figur des Urbani ausgedrückt. Die Suche nach den mütterlichen Qualitäten wird wiederum durch Charlotte symbolisiert, ebenso wie die mögliche Ablösung von der kindlichen Suche nach der Anerkennung des Vaters hin zu einer erwachsenen Beziehung. Und so, wie er als Kind emotional wohl allein gelassen wurde, lässt er auch seinen Sohn allein. Dieser lässt sich als Symbol für Paganinis eigenes inneres Kind sehen, welches kaum vorkommt und vernachlässigt wird. Zudem sagt Paganini ihm, dass er gut spielt, was Paganinis Vater ihm wohl nicht gesagt hat. Es lässt sich vermuten, dass Paganini bei seinem Sohn, ob nun bewusst oder unterbewusst, etwas anders machen will. Vielleicht stellvertretend korrigieren will, aber letztlich dann doch ähnliche Wege geht wie sein Vater. Um nochmal den Bogen zur Selbstoptimierung zu ziehen. Paganini merkt eigentlich, was ihm gut tut und was für sein Wohlbefinden und seine Entwicklung wichtig ist. Aber er kann dieser inneren Weisheit nicht folgen, obwohl er es immer wieder versucht. Sich als ganzheitlichen und durchschnittlichen Menschen zu sehen, löst in ihm zu stark die Angst aus, nicht zu genügen. So muss er eigene Grenzen und seelische Wunden verleugnen, sowie stets weiterspielen, was ihn in die Sucht, die Einsamkeit, den Ruin und letztlich den Tod führt. In einer moderneren Version der Geschichte von 2022, die sich noch weiter vom historischen Ursprung entfernt, beschwor Paganini den Teufel übrigens selbst, da er seine Geliebte nicht erreichen konnte. Hier zeigt sich der Wunsch nach Verbundenheit und das Leid, diese nicht zu haben. Der Teufel gab ihm die Fähigkeit, sie und die anderen Menschen durch sein Spiel für sich zu begeistern. Dies wiederum repräsentiert das falsche Selbst, obwohl er die Not zur Tugend macht und seine Fähigkeiten nutzt. Solange er spielte, würde ihn jeder lieben, allerdings eben nur, solange er auch spielte. So durfte Paganini in dieser Fassung der Geschichte sein Spiel nicht unterbrechen, was dazu führte, dass er seine Geliebte nicht berühren konnte, da er sich nicht traute, mit dem Spielen aufzuhören. Aus Frust und Verzweiflung stürzte er sich in seinen Degen und beendete sein Leben, woraufhin der Teufel kam und sich seine Seele nahm. Der Aspekt, der hier hervorgehoben wird, ist, dass der Teufelsgeiger nicht aufhören darf zu spielen. Dies ist eine direkte Parallele zu den zeitgenössischen Influencern und den Algorithmen der Social-Media-Plattform, welche ständige Erreichbarkeit und Leistung von den Nutzern fordern, damit diese weiterhin angezeigt werden. So wie unser Teufelsgeiger es nicht wagen kann, seine Geige niederzulegen, aus Furcht, dass seine Fassade dann zusammenbricht und er fürchten muss, die Menschen nicht mehr für sich begeistern zu können, so werden die Influencer und Benutzer der entsprechenden Apps und Social-Media-Plattformen mit einem ähnlichen Druck konfrontiert, der auf eine innere narzisstische Wunde abzielt. Sie müssen ständig erreichbar sein und konstant abliefern. Auch in dieser Version der Geschichte führt diese Lebensart letztendlich in die Einsamkeit und den Tod. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Die Figur des Teufelsgeigers ist eine zutiefst tragische, mit einer tiefen narzisstischen Wunde. Und sie zeigt sehr eindrucksvoll die typischen Mechanismen der Selbstoptimierung. Die medialen Inhalte, die, verkörpert durch Urbani, konstant in ihn eindringen und eine reife Entwicklung verhindern. Er sucht stetige Verbesserungen durch immer größere Konzerte und mehr Ruhm. Da er in der sozialen, aber auch biografisch bedingten Dynamik gefangen ist, ist sein Erfolg von der stetigen Verbesserung und dem Spiel abhängig. Er wird in seinem Erleben weder geliebt noch bezahlt, wenn er nicht spielt. Um den Druck auszuhalten und die frustrierende Realität von sich fortzuhalten, zieht er sich in regressive Räume und stoffgebundene Süchte zurück. Seine Verbundenheit geht durch diese Dynamik zunehmend verloren. Sowohl mit sich selbst, als auch mit seinem Körper, als auch mit der Realität und eben den anderen Menschen. Die Folge von alledem ist die Krankheit. Ich hoffe, es ist mir heute gelungen, euch die Parallelen aufzuzeigen, die ich zwischen der Geschichte des Teufelsgeigers und der Selbstoptimierung sehe. Dies ist die einzige Erzählung, die mir bekannt ist, die die Dynamiken der Selbstoptimierung derartig schön aufgreift und deutlich macht, gleichzeitig aber auch die Tragik dahinter, weshalb ich diese Geschichte für sehr wertvoll halte und heute mit euch teilen wollte. Wenn ihr andere Geschichten kennt, andere Mythen, andere Sagen, andere Erzählungen, die diese Inhalte aufgreifen, teilt sie gerne mit mir. Das würde mich sehr interessieren. Aber soweit erstmal für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Lasst mich gerne wissen, was ihr von der Folge haltet. Bewertet sie gerne dort, wo ihr sie hört. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auf Instagram folgen unter hocherfreut-podcast. Dort gibt es noch mehr Inhalte zu den Folgen und darüber hinaus. Und es sei nochmal an den neuen Newsletter erinnert, den hocherfreut psychodynamischen Newsletter, den es jetzt seit kurzem gibt. Und zu dem ihr mir auch schon erstes Feedback gegeben habt. An dieser Stelle vielen Dank dafür. Einigen von euch ist es passiert, dass die Bestätigungs-E-Mail nach der Anmeldung für den Newsletter im Spam-Ordner gelandet ist. Vielen Dank für den Hinweis. Darum nochmal, sei hier gesagt, wenn ihr euch anmeldet, schaut in den Spam-Ordner. Kann sein, dass die E-Mail dort gelandet ist. Und in diesem Sinne, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören heute. Ich freue mich, wenn euch auch der neue Newsletter gefällt. Mir macht es sehr viel Spaß, diesen zu schreiben. Ich hoffe, euch macht es Spaß, diesen zu lesen. Und bis zum nächsten Mal.